herzlich willkommen mal wieder zu unserem Speech and Language Podcast 2.0 mit heute wieder Anja Herbach und
Caroline Selzer. Mhm. Hallo Anja.
Hallo Caroline. Wir haben uns heute ein schönes Thema ausgedacht.
Ja, ich finde es auch so praxisnah, ne, nochmal auf den Wortschatz zu gucken.
Genau, Wortschatz, Therapie nach Plan. Mhm. Im Besonderen wollen wir uns heute hier über den Einstieg 2 unterhalten.
Ich habe den Eindruck, das ist das, was man in der Praxis so am meisten benötigt. Ne?
Genau, ja. Also das ist so der Standard, ne, der wirklich sehr häufig vorkommt, gerade wenn Wortschatzlücken da sind, einfach wenn das defizitär ist. Ja. Genau, und einfach um nochmal, dass wir uns nochmal orientieren, wo befindet sich das Ganze im Rahmen der semantisch-lexikalischen Therapie nach dem patholinguistischen Ansatz, ne? Also Einstieg 1, da handelt es sich um?
Um die Begriffsbildung, ne? Das sind ja dann wirklich so die ganz kleinen Kinder, die üblicherweise noch gar nicht so viel sprechen, eventuell wirklich gar nicht sprechen. Ne? Da ist so, ja, überhaupt erstmal Wörter und Gegenstände miteinander in Verbindung zu bringen, ne? Begriffsbildung, so ganz, ja, wirklich ganz Grundlegendes für die Kinder, die ganz deutlich unter 50 Wörter erst verwenden.
Genau, also Explorieren von Gegenständen, ne? Konzeptbildung wäre da auch so ein Thema, ne? Wenn man sich da nochmal an der Frau Rupp orientiert, ne? Die ja irgendwie das Dell-Modell für die Einordnung semantischer und lexikalischer Störungen hernimmt, ne? Das Problem wäre dann auf der Konzeptebene schon angesiedelt, ne?
Genau, bei Siegmüller und Kauschke, bei Plan, wäre dann eben auch so eine Möglichkeit Erfahrungsaufbau und Konzeptbildung und der andere Bereich nochmal so Objektkategorisierung, alles, was ja dann auch so in die Richtung geht, wie könnte die Wortschatzexplosion mal angestoßen werden. Ne?
Mhm. Genau. Aber wie gesagt, wenn die Kinder, das sagen auch Siegmüller und Kauschke ganz explizit, irgendwie kein Problem damit haben, zu explorieren, neugierig sind insgesamt, dann fällt dieser Bereich schon auch weg, ne? Und man steigt dann direkt in den Wortschatzerwerb ein, auch wenn noch keine Wörter beherrscht werden an und für sich. Ne?
Ja. Gut. Genau, das ist ja bei dem bei der neueren Auflage vom Plan nochmal ein bisschen differenzierter dargestellt. Wirklich bei Einstieg 2 so deutlich, es geht um die jüngeren und die älteren Kinder oder vielmehr die Kinder, die unter den ersten 50 Wörtern sind, Übungsbereich 1 und 2 und dann erst wirklich Kinder, die deutlich über den 50 Wörtern sind, in Übungsbereich 3 und 4 aufgegliedert. Ne?
Genau, also der Einstieg 2 ist da einfach nochmal etwas anders.
Ja, und also gestaltet. Fast wahnsinnig viel, ne? Also wirklich diese unter 50 Wörter, über 50 Wörter ausdifferenzieren, also ja wirklich eine ganze Menge.
Genau, das schauen wir uns dann aber mit der Lupe gleich irgendwie nochmal sehr genau an und gehen da auf die einzelnen Übungsbereiche ein. Jetzt nur zur weiteren Verortung irgendwie des Einstiegs 2 im Rahmen jetzt der Therapie von semantischen und lexikalischen Störungen ganz allgemein. Der Einstieg 3 hier in dem Buch von Siegmüller Kauschke Materialien zur Therapie nach Plan im Kapitel 4 zu finden. Das ist dann der Bereich,
ne, wo es um semantische Repräsentationen geht und wie die strukturiert und organisiert sind. Das haben wir meistens herausgefunden, wenn die Kinder zum Beispiel in dem eben als Untertest Begriffsklassifikation auffällig waren, wenn es darum geht, Begriffe einem Oberbegriff zuzuordnen oder auch festzustellen, was gehört nicht in diese Kategorie. Und die Kinder, die da Schwierigkeiten haben, für die wäre der Einstieg 3 ja geeignet.
Genau. Und dann haben wir noch den Einstieg 4. Da geht es um
um die Wortfindungsstörung genau. So ganz konkreter
genau, der, zu benennen. Der Einstieg möchte. Heißt konkret Wortform, Repräsentation und Zugriff. Ne? Mhm. Wortfindungsstörung, wenn man davon ausgeht, dass die Wortfindungsstörung phonologisch motiviert ist. Ne?
Ganz genau. Mhm. Gut. Na, ansonsten, wenn es eher um die semantische Struktur geht, dann wäre man ja bei Einstieg 3 ganz gut aufgehoben.
Genau, also man kann dann, wenn man merkt, man kommt mit der, bei einer Wortfindungsstörung mit Einstieg 4 nicht vollkommen hin, ne, und kann das damit nicht komplett behandeln, dann kann man noch sich überlegen, ob man eben im Bereich der semantischen Strukturierung noch vertiefend
ja.
dazu arbeitet und das Ganze den Wortschatz entsprechend elaboriert, genau.
Mhm. Genau. Es passt ja auch so, dass die das Therapiekonzept Plan dann sich eben auch so an den an der patholinguistischen Diagnostik orientiert oder eben andersrum, ne, wo man dann von der ja aus der Diagnostik heraus dann ablesen kann, in welche Richtung geht es denn jetzt.
Mhm. Genau. Ja, dann kommen wir direkt zu unserem Thema.
Mhm.
Therapiebereich, Erwerb und Festigung von Wortformen und Bedeutungen. Ich hatte vorhin, glaube ich, was Falsches gesagt. Ich habe diese andere Sache da mit der semantischen Strukturierung als Kapitel 4 genannt, glaube ich, oder? Habe ich das?
Ja, ich
ja genau. Nee, also das ist jetzt hier Kapitel 4.
Ah, ja.
Ne? Also mit dem Einstieg 2, Kapitel 5 ja. wäre dann Einstieg 3. Ja, genau. Hier. Ich habe hier das Buch vorliegen. Eben von Siegmüller-Kauschke, Materialien nach Plan. Und da muss ich dann immer so ein bisschen rumnavigieren, ne, um mich gut orientieren zu können.
Ja, wir können ja, also finde ich immer total froh sein, dass es diese zusätzlichen Materialien jetzt gibt mit Bildmaterial, mit beispielhaften Input-Spezifizierungen, Ideen für rezeptive oder expressive Übungen oder was man da noch gut nutzen kann bei Plan, weil wenn es vorher nur das eine Überblicksbuch gab, war man ja doch oftmals ein bisschen aufgeschmissen, wenn dann so ganz konkret sich überlegt hat, wie setze ich das nun um.
Mhm. Genau, also hier gibt es einfach auch eben, wie der Begriff schon sagt, viele Materialien dabei und ganz konkrete Vorschläge, wie man denn einsteigen kann in die Therapie oder wie man da therapeutisch ansetzen kann.
Weil ja man wird nach wie vor nicht vom eigenen Denken entbunden, ne, weil Plan ja einfach dieses Baukastensystem favorisiert und ja, erwartet, dass man das individuell für das Kind auch zusammenstellt und sich überlegt, worum geht es jetzt eigentlich. Aber dafür hat man ja auch verschiedene Methoden, nach denen man arbeiten kann. Aber das muss man sich dann halt selber überlegen. Es ist nicht programmatisch, wo man sagt, erst das, erst das, erst das.
Mhm.
Grundsätzliche Logik natürlich schon, ne? Aber man muss halt trotzdem selber alles zusammensuchen.
Mhm. Genau, manches findet man dann leichter, eben auch in diesem Materialkoffer und andere Dinge muss man unter Umständen dann auch selber verfassen. Ne? Also da kommt man nicht drum rum. Genau, einfach hier zum Aufbau der Therapie. Du hattest ja jetzt hier bei unseren einführenden Gedanken dann auch schon ein bisschen was dazu gesagt, welche Übungsbereiche es da gibt.
Mhm.
Im Buch selber steht zunächst mal unter dieser Kapitelüberschrift oder wird zunächst mal der theoretische Hintergrund beschrieben. Ne? Da müssen wir jetzt nicht genauer drauf eingehen. Weil sich das aus der Therapie selbst dann eben jetzt auch ableiten wird oder man kann das sich davon herleiten. Ne? Mhm. Also es geht eben um die Therapie mit diesen verschiedenen Übungsbereichen im Einstieg 2. Also es geht um den Erwerb von Wörtern oder um das Schließen von Wortlücken, ne? Oder von Wortschatzlücken.
Mhm. Mhm. Genau, Erwerb und Festigung von Wortformen und Bedeutung, also auch wieder beide Ebenen, Lemma- und Lexemebene angesprochen.
Mhm. Mhm. Genau, und die Übungsbereiche sind, ne, wie du schon sagtest, Aufbau, Erweiterung und Festigung des rezeptiven Wortschatzes, frühe Phase.
Mhm.
Das unterteilt sich nochmal in zwei Phasen, eine Phase 1 und eine Phase 2. In der Phase 1 geht es zunächst mal eben um die für den frühen Worterwerb typischen referenziellen Wörter, ne, die das Kind da gebraucht. Und in Phase 2 geht es konkret um den Erwerb der ersten Wörter als Mittel, um Dinge eben konkret auch oder Begriffe konkret verstehen zu können und in einem zweiten Schritt gegebenenfalls benennen zu können.
Da finde ich es nochmal gut, sich eben auch bewusst zu machen, was sind denn so ganz, ganz frühe Wörter, um die es gehen könnte. Mhm. Ne? Vielleicht kennt das, gibt es ja doch das ein oder andere schon. Man kann von den Eltern wie so ein Wortschatztagebuch mal führen lassen, um ein paar schon rauszufinden, aber sonst sich eben auch bewusst zu machen, personalsoziale Wörter, relationale Wörter,
die da so ist ganz, hier sogar eine Liste vorgeschlagen im Buch, ne? Also genau. Personal, soziale Wörter wie Nein, Hallo, Bitte oder relationale Wörter da auch mehr nicht, ne? Verbpartikel auf, ne? Oder von mir aus auch ab. Ja. Und dann die ersten Nomen, Verben und Adjektive in der Phase 2 im Bereich früher Wortschatzerwerb. Ne? Also das ist hier sehr schön dargestellt, ne? Auch die Zusammenhänge oder auch bestimmtes Wortmaterial ist hier zu finden in dem Kapitel ganz konkret. Genau, also wenn man dann praktisch diese frühe Phase mehr oder weniger bearbeitet hat, dann kommt es zum Auslösen des Fast-Mapping-Prozesses. Das wäre der Übungsbereich 2, da gehen wir irgendwie nur ganz am Rande drauf ein. Und dann um Erweiterung und Festigung des rezeptiven Wortschatzes nach dem Erwerb der ersten 50 Wörter und das Ganze dann nochmal expressiv, wobei das ja eng miteinander verquickt ist.
Genau, und was sich ja dann auch eben Übungsbereich 3 und 4 dadurch auszeichnet, dass man dann eben ganz exemplarisch in ausgewählten semantischen Feldern arbeitet. Ne?
Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die frühe Phase hinein, ne? Aufbau und Erweiterung und Festigung des rezeptiven Wortschatzes, frühe Phase.
Ja.
Und da gibt es zunächst mal Erläuterungen zur Auswahl der Zielwörter, ne? Wie wählt man das aus? Und da hatte ich ja gerade irgendwie schon ein paar Beispiele genannt, die hier auch in der Tabelle dargestellt sind, welche man nimmt. Denn hier ist auch so eine schöne Übersicht auf der Seite 34 bis 35 von 187. Das ist jetzt sehr präzise, ne? Wenn man es am Tablet anguckt. Ne? Aber da ist so eine Grafik mit Pfeilen in Blau, ne? Da ist der Wortschatzerwerb in drei Phasen aufgeteilt nochmal, also unabhängig von den Phasen in der Therapie. Phase 1 von 0 bis 1,6 Jahre, Personal, Sozial, relationale Wörter, Verbpartikel, einige Lautmalereien, erste Nomen, meist Personenbezeichnungen. Dann von 1,6 bis 2,6 Rückgang der frühen Kategorien, anwachsende Nomen, Beginn des Erwerbs von Verben. Phase 3 von 2,6 bis 3,0 Ausdifferenzierung des Lexikons, weiterer Verbzusatz und Anstieg der Funktionswörter. Ne? Und so ist das dann eben auch von der Wortschatzauswahl her sinnvoll zu planen.
Ich finde, das zeigt nochmal, wie wichtig es ist, dass man den Stand des Kindes gut bestimmen kann.
Oder dokumentiert, ne? Also, ne? Genau. Oder
genau.
Entsprechend. Genau, ne? Spontansprachanalyse wäre dann eine Idee, ne? Oder aus der Anamnese.
Ja, Wortschatztagebuch der Eltern oder so, dass man wirklich weiß, sind wir jetzt in dem Bereich, wo es mehr um die Verben geht, um die schon dazu zu nehmen. Kleiner Link, um dann auch die Grammatikentwicklung in Gang zu kriegen. Oder ist man eben wirklich noch ein bisschen davor, wo es um andere Wortarten auch einfach geht.
Wir machen jetzt mal eine kurze kreative Pause mit Musik. Hast du dich erholt?
Unbedingt. Jetzt könnte es einen schnellen Blick aufs Fast Mapping geben.
Rein theoretisch, aber ich würde ganz gerne nochmal hier bleiben, weil du hattest ja vorhin so schön gesagt, dass es in den Materialien gibt, die man verwenden kann, dass man aber auch irgendwie ganz viele Dinge dann eben auch selbst entwickeln muss, dann im Anschluss daran. Faktisch ist es so, dass hier auch wiederum in dem Buch einige eine Tabelle ist, wo verschiedene Input-Spezifizierungen genannt sind, die in dem Material mit drin sind, ne? Und um welche Wörter es da auch geht. Zum Beispiel der Schokoladenschatz, da geht es um das Zielwort da. Die vier Freunde im Therapiepark, da geht es auch nochmal um da. Bens Unfall und so weiter und so fort. Ne? Also das heißt, zu den Wörtern oder den Wortarten oder Arten von Wörtern In der chronologischen Reihenfolge gibt es tatsächlich dann immer auch Vorschläge, die natürlich genau. dann in gewisser Weise auch, sagen wir mal, noch durch eigenes untermauert werden sollte. Wichtig zu wissen, was irgendwie das methodische Vorgehen betrifft. Ja. Ne? Nochmal, also gerade auch in dieser frühen Phase. Also es ist so, dass Sigmüller und Kauschke vorschlagen, sich mit Input-Spezifizierungen zu befassen, ne? Also und zwar wirklich Input-Spezifizierung und nicht interaktiv. Ne? In dem einen Kapitel hier, wo es um die Methoden geht, geht es darum, oder wird einfach auch nochmal kurz erläutert, was konkret vorgeschlagen ist hier, um die Methode auch optimal zur Anwendung zu bringen. Also sie schlagen vor, nicht interaktiv Input zu spezifizieren, um eben diese gewisse Input-Stärke auch gut kontrollieren zu können. Ne?
Das kann man natürlich viel besser, wenn man das schriftlich vorbereitet, als wenn man interaktiv ständig auch noch mit anderen Sachen beschäftigt ist, unter anderem mit dem Kind. Ne?
Genau.
Genau, dann, ja, das lässt sich über was ordentlich Vorbereitetes besser steuern. Ich finde die Vorschläge, die Sie haben, aber auch gut, dass es trotzdem Dialoge sein können, wenn man zum Beispiel Handpuppen nimmt. Wenn ich mir vorstelle, das ist ein wirklich jüngeres Kind, zwischen 2 und 3, was aber ja auch noch nicht viel spricht, Wörter gerade entdeckt, in einem Alter ist, wo man nicht einfach sagen kann, so, ich lese dir jetzt mal was vor und sitzt irgendwie am Tisch, sondern es muss ja so ansprechend gestaltet sein, dass das Kind da auch aufmerksam zuhören kann und sich dem Ganzen auch zuwenden möchte. Und da finde ich gerade so die Idee, zum Beispiel mit Handpuppen, die dann einen Dialog führen, den man aber vorher halt eben gut ausgearbeitet hat, unter den ganzen Input-Spezifizierungskriterien, eine total schöne Idee.
Genau, ne? Wenn man jetzt hergeht, ne, und das mal ganz ernst nimmt und sagt, ja, wir arbeiten da mit Input-Spezifizierung, hier gibt es ja 2, zum Beispiel mit diesem ersten Zielwort da, ne, die vorgeschlagen sind, dann lese ich die Geschichte vor. Die Geschichte dauert 4 Minuten und interaktiv soll ich nach Möglichkeit nicht weiter mit weiter das vertiefen. Was mache ich denn dann?
Man kann, aber ich würde es halt nicht als einziges, ne,
machen. Ja, genau. Also hier ist es schon eher so vorgeschlagen, dass man tatsächlich das so machen soll, ne? Und wichtigerweise eben dann auch, man hat ja die Bilder auch in den Büchern, die sollte man in jedem Fall auch mit für die Kinder verfügbar machen, vielleicht auch größer kopieren. Und dann gibt es ja auch noch das Spielmaterial, in dem Material, mit dem man die Geschichte eventuell mitspielen kann, ne, oder nachspielen. Aber wie gesagt, hier ist ganz konkret eher die Input-Spezifizierung gefordert und es kann ja sein, also wie würde man das dann machen, damit die Sequenz auch eine gewisse Nachhaltigkeit hat, also einmal vorlesen und ein bisschen mitgucken ist wenig, dann vielleicht nochmal vorlesen und mit den Figuren mitspielen wäre meine Idee, was hättest du noch für eine Idee oder hättest du noch Ideen?
Und auf jeden Fall eine kurze Pause dazwischen, wo man was Sprachfreies macht. Ich glaube, der Schlagwort ist da immer kognitive Entlastung, dass dann das, was angekommen ist, inputmäßig auch im Gehirn, ich stelle es mir immer so vor, einwirken kann. Und dass man zwischendurch noch was Sprachfreies macht. Und meistens macht man mit Kindern in dem Alter ja nicht nur einen einzigen Therapiebereich, vielleicht wäre man noch an was anderem dran oder hat noch mit den Eltern was zu besprechen. Also ich glaube, die Therapiestunde an sich kriegt man auch gefüllt. Und genauso wie du sagst, die Wörter dann nochmal mit in einer leicht veränderten Art und Weise durch das Nachspielen zum Beispiel. Die meisten Kinder mögen ja Wiederholungen.
Ja, ich meine, es ist natürlich jetzt so, wir sind ja noch irgendwie in dieser frühen Phase, ne, wo ja dann, wenn es sich vielleicht um einen Late-Talker handelt, auch ein bisschen schwierig ist, noch andere Bereiche zu finden. Aber das können wir ja dann später nochmal überlegen. Ne? Ja. Was halt als weiterer methodischer Vorschlag hier gemacht wird im Bereich der frühen Phase noch, sind rezeptive Übungen, und zwar nur rezeptive Übungen. Genau, und wenn das Kind die Wörter dann rezeptiv schafft, ne, also alle, die vielleicht vorgeschlagen sind oder eine bestimmte Anzahl oder die, die man sich vorgenommen hat, dann kann man diese Phase als abgeschlossen betrachten, wenn das Kind eben die 50 Wörter rezeptiv hat und vielleicht gegebenenfalls teilweise auch äußert, so habe ich das jetzt verstanden. Ne? Jetzt sind hier auch wieder ganz viele Tabellen mit Ideen, was man da machen kann. Also an Übungen.
Zuordnung, Realgegenstände, ne? Lauter solche Sachen.
Genau, solche Sachen. Also es sind Geschichten und da ist auch das Wortmaterial vorgeschlagen, ne? Also das ist alles auch sehr strukturiert. Bin hier gerade am, das habe ich ein bisschen hier verblättert, ne? Allerdings eben, wie gesagt, das bezieht sich nicht eins zu eins jeweils auf die Input-Spezifizierungen, die ja quasi den rezeptiven Übungen vorausgehen. Ne? Mhm. Das heißt also, es sind dann vielleicht in diesen rezeptiven Übungen mehr Wörter enthalten als in den Input-Spezifizierungen, die vorgeschlagen sind, ne? Also angeboten werden. Das heißt also, das bestätigt nochmal, dass man auch selber was verfassen muss dann im Weiteren. Ne? Also
genau, weil man ja auch für jedes Kind unter Umständen was anderes braucht. Ne? Auch was das Kind interessiert, was es aus seinem Umfeld schon kennt. Ist ja schön, wenn man daran anknüpfen kann, um das Interesse des Kindes zu haben. Oder auch Wörter, die es vielleicht sogar doch schon expressiv benutzt von den paar, die es verwendet, die muss ich natürlich nicht erst nochmal über Input einführen und rezeptiv sichern. Aber das weiß man ja vorher nicht, wenn man ja so ein Material hat.
Genau. Also hier ist viel vorgeschlagen, darauf kann man auch zugreifen, aber manchmal muss man auch die Voraussetzungen noch durch Eigenleistung, ne, im Sinne von selber eine Input-Spezifizierung schreiben, schaffen. Ne? Also genau, das sind konkret hier die Vorschläge im Plan mit der frühen Phase. Hier gibt es dann noch irgendwie einen kurzen grauen Abschnitt, grau hinterlegten Abschnitt zum Übertrag in die Produktion. Ne? Das heißt also, in dieser frühen Phase wird das Kind zu keinem Zeitpunkt zur Produktion aufgefordert von den Wörtern, die das Kind da lernt oder expressiv beherrschen soll. Ne? Sondern das kann sein, dass das einfach dann automatisch passiert, ne? Das ist möglich. Aber das wäre dann erst im weiteren Verlauf der Therapie das Ziel, dass das Kind tatsächlich auch expressiv wird. Denn hier heißt es tatsächlich, dieser Übungsbereich ist genannt Aufbau, Erweiterung und Festigung des rezeptiven Wortschatzes. Frühe Phase. Expressiv ist hier noch gar nicht eingefordert. Auch interessant, ne?
Ich finde es wichtig, das den Eltern nochmal auch deutlich zu machen, weil für die geht es ja oft darum, dass diese jungen Kinder, die noch nicht sprechen. Deswegen kommen die Eltern ja, weil das Kind noch nicht spricht. Und es wird fieberhaft drauf gewartet, dass endlich mehr Wörter kommen. Mhm. Und diese Erläuterung, dass dieses rezeptive Sichern und überhaupt erstmal die Wörter aufnehmen, dass es Zeit braucht und dass es aber so wichtig ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Beratungsteil für die Elternarbeit. Mhm.
Genau, ne? Dass da nicht zu viel erwartet wird. Ne? Mhm. Ähnlich wie in der Phonologietherapie, wo man dann auch gleich denkt, wieso kannst du das noch nicht sprechen? Wieso arbeiten sie nur am Hören erstmal? Ne? Das ist so ein Thema. Ne? Und das entlastet das einen dann auch. So,
genau, ich finde, das ist oft für uns Logopädinnen so klar, wie diese Abläufe sind, weil wir das ja auch von der Entwicklung her so gut nachvollziehen können. Aber für die meisten Eltern, die ja Laien sind, ist es eben erstmal gar nicht so klar. Mhm.
Genau, ne? Also das ist einfach nochmal unterstützend, bestätigend, dass das, was man macht, schon richtig ist und dass es auch nicht genau von heute auf morgen ganz anders sein muss. Ne? Jetzt nochmal eine ganz kurze, provokante Frage zu dem Thema. Die ersten Input-Spezifizierungen in der Phase 1, nämlich dieser relationalen Wörter, ne, oder personal-sozialen Wörter, hier mit Wort da, nein oder irgendwas, ne? Da ist ja, das wird hauptsächlich eben über Input-Spezifizierung gemacht. Das rezeptive Arbeiten bietet sich dann auch eher an, wenn es sich um konkrete Wörter handelt. Mhm. Ne? Also wie zum Beispiel Hund, also die frühen Wörter, die man halt so lernt, Hund und was weiß ich was,
genau, Maus. So einfache Nomen oder
Aber sagen wir mal, würde man denn hier mit den personal-sozialen Wörtern dann auch rezeptiv arbeiten wollen oder können? Ist ein bisschen schwierig teilweise vielleicht, ne? Da wäre eher zu erwarten, dass das Kind spontan mal vielleicht so ein Wort wie da verwendet auch oder so, ne? Was meinst du?
Ja, Also ich bilde mir ein, da hätte ich gelesen, dass es eben nicht darum geht, dass ausgerechnet diese Wörter benutzt werden, sondern dass die Kinder vor allem da auch mitkriegen, dass durch die was erreicht werden kann. Also da in Verbindung mit einer Geste dann zum Beispiel oder gerade auch, ne, was ja auch so ein ganz frühes Wort ist oder nicht, dass mit denen so viel passieren kann. Also ich will auch rutschen, auch einen Apfel haben, auch auf den Arm, auch die Schokolade. Da brauche ich den Rest gar nicht, weil auch zeigt schon immer sofort, was passiert. Ja, also dass Wörter wahnsinnig viel ausdrücken können, stupst das an und eben nicht, dass nur, dass unbedingt dieses Wort gelernt werden muss. Es sind halt typische Wörter, die Kinder schon ganz früh könnten, weil man sie so universell einsetzen kann. Ne? In dem Moment, wo ich sage auch, passt es halt in ganz vielen Situationen, ohne dass ich das Wort ich will auch schaukeln, ich will auch die Banane oder so können muss, sondern es kontextgebunden passt es halt oft. Und das kann man rezeptiv ja gar nicht gut machen. Aber es geht gar nicht darum, dass das Kind ausgerechnet diese Wörter verwenden muss.
Genau.
Genau, wir merken den Effekt dann an der Therapie eher daran, dass wirklich insgesamt Wörter dazukommen, egal welche.
Gut, dann wäre jetzt, kommt jetzt dein Einsatz. Dieses Kind kann jetzt nach der frühen Phase eben seine 50 Wörter, die bearbeitet wurden, ne, rezeptiv. Und genau, das ist jetzt dein Einsatz. So.
Übungsbereich 2, Fast Mapping.
Genau, also
Genau.
Auslösung des Fast Mapping-Prozesses. Ne? Gut.
Ah, ich dachte, es kommt Musik.
Ach so, ja, gute Idee. Ja, toll, dass du mich daran erinnert hast. Musik ist immer wichtig.
Genau. Ja, Fast Mapping. Glücklicherweise hatten wir mal zwei Schülerinnen, die ein nettes Kästchen zusammengestellt haben mit Realgegenständen, die Kinder kaum kennen. Ich glaube, sowas wie eine Wimpernzange oder sowas ist da drin, weil man ja irgendwie ein Zeugs braucht, was einen komischen Namen, irgendein Pseudowort zugeordnet bekommt.
Dass das
Und
Kind
am
einfach
besten,
nicht kennt oder noch nicht
genau, das,
gesehen
was es
hat.
noch nicht kennt. Und wir brauchen zwei Gegenstände zum Beispiel, die das Kind kennt. Und dann ist ja eben die Idee, dass es dadurch, dass wir ihm die drei Sachen vorlegen und nach der Sache fragen, die es noch nicht kennt, im Ausschlussverfahren, weil es die anderen ja kennt, die Wortform dem Gegenstand zuordnet, der jetzt neu ist.
Genau.
Habe ich das so richtig erklärt?
Ja, genau. Also hier gibt es ja auch in dem Buch hier eine Tabelle 4.7 auf der Seite 41. Das ist diesmal etwas konkreter. Eine Übersicht der Dreiersets für den Übungsbereich Fast Mapping, also Buch, Blatt und das Bo.
Genau, die haben netterweise Bildmaterial dafür. Je nach Kind kann man halt auch Realgegenstände
Genau.
nehmen.
Dann haben wir Kamm, Ball und der Nolp mit
Es sind
Maskulin.
immer möglichst gleich Genus auch,
Ja,
im
genau.
besten Fall auch von der Silbenanzahl her nicht zu unterschiedlich.
Dann Dose, Brille und die Tonte, ne? Femininum und so weiter. Also da sind einige Sets vorgeschlagen, was ja schon mal nett ist. Kann durch Bilder hinterlegt werden. Und die Methode ist rezeptive Übung, wie man sich vielleicht auch denken kann, ne? Wenn man sich schon mal damit auseinandergesetzt hat. Ja, und diese rezeptive Übung zum Thema Auslösen des Fast-Mapping-Prozesses soll eben dieses schnelle Wortlernen anregen, ne? Also dadurch soll das Kind sich dazu angeregt fühlen. Das ist einfach ein kurzer, würde ich sagen, Exkurs oder Impuls, bevor man
Genau, das
dann,
ist ja, ja auch innerhalb der Therapiestunde nur ein ganz kurzer Moment, wo man das macht.
ja, genau. Bevor man dann tatsächlich weitergeht hier in dem Übungsbereich Erweiterung und Festigung des rezeptiven Wortschatzes nach dem Erwerb der ersten 50 Wörter, geschrieben von Katrin Riederer, die wir ja kennen hier,
Genau.
als nette Kollegin. Ja.
Ja.
Und hier sind, genau, also sagen wir, das Vorgehen ist hier, so werden erstmal die Methoden beschrieben.
Mhm. Genau, also quasi wie man das von Plan ja auch kennt, die üblichen Methoden, die man kombinieren kann und trotzdem ja entwicklungschronologisch eben wieder mit Präsentation der neuen Wörter anfängt, mhm, über Input und dann über rezeptives Sichern zum Expressiven erst kommt, mhm, dann im nächsten Übungsbereich. Ich finde hier auch nochmal so wichtig, dass man guckt, wie alt ist das Kind und welche Wörter könnten Kinder im Alter des Therapiekindes üblicherweise schon. Mhm. Und da gibt es ja in dem neuen Material auch passende Wortlisten dazu, mhm, dass man eben weiß, für ein 3-4-jähriges Kind, welches Niveau könnten diese Wörter haben im Gegensatz zum 6-jährigen Kind, mhm, ne, was vielleicht eine ganz andere Differenzierung innerhalb eines semantischen Feldes braucht oder haben sollte.
Also die Bezeichnung Material, also bei dem linguistischen Ansatz nach Plan, trägt also diesen Titel Material zurecht, würde ich sagen. Ne? Mhm. Da ist einiges drin, ja, was man wirklich gut für die Therapie verwenden hat. Also nicht nur Spielmaterial, sondern eben Therapiematerial, Anregungen für die Auswahl der Wörter und so weiter und so fort.
Ja, ne? Ja.
Genau, also Methode, zunächst mal eben hier die Input-Spezifizierung. Hier ist auch wieder beschrieben, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass man sich hauptsächlich hier mit schriftlichen Input-Spezifizierungen begnügen, mhm, soll. Ne, wenn man sich ausreichend, ja, sicher fühlt, würde ich aber jetzt das auch nicht schlimm finden, wenn man interaktiv dann weiterarbeitet oder auch ein bisschen modellierend vorgeht.
Genau.
Ne?
Genau, ich glaube, wie du sagst, ne, also ein bisschen Erfahrung vielleicht, wenn man schon mal mit vielen Input-Geschichten auch schon mal gearbeitet hat, die vorgelesen hat, auch eine Idee davon hat, was heißt das denn, wenn ich das wirklich, wirklich ganz, ganz häufig benutze, diese Wörter und eben die, um die es geht, wie kriege ich das hin, dass ich die herausstelle? Ich denke da immer noch mal auch so an die Modellierungstechniken nach Dannenbauer, die eben dieses Präsentieren in den Blick nehmen. Das, was das Kind macht, worauf es gerade seinen Fokus setzt, das versprachliche ich und versuche eben da die neue Bedeutung besonders häufig unterzubringen.
Mhm. Aber wie gesagt, streng nach Plan, würde ich sagen. Ne? Also die, mhm, klassische Input-Spezifizierung als Mittel der Wahl. Auch hier gibt es, ja, wieder verschiedene vorbereitete Input-Spezifizierungen, auch mit einer CD dazu, ne, wo man, mhm, die dann quasi den Eltern auch praktisch mitgeben kann, dass es einfach so vorgelesen wird über die CD oder die Eltern können das auch mitbekommen und dann auch vorlesen, denke ich mal. Da spricht,
ja, finde ich total, ne, wichtig, genau, weil hier nimmt man es aus dem Buch vielleicht und dann ist es, ja, gibt man eine Kopie mit, aber wenn ich mir vorstelle, ich habe mir die Geschichte selber ausgedacht und dann lese ich die ein oder zweimal in der Therapiestunde vor und dann verpufft der Rest, das wäre ja total schade. Input, mhm, wird ja durch die häufige Präsentation auch wirksam.
Genau. Und wie der Name schon sagt, hier sind wir im Übungsbereich Erweiterung und Festigung des rezeptiven Wortschatzes. Mhm. Rezeptiven Wortschatzes ist natürlich die zweite Methode, die hier empfohlen wird oder sinnvoll ist, wie soll es, ja, anders sein, eben das sind die rezeptiven Übungen. Ja? Auch dazu, genau, gibt es wieder viele oder einige Übungsvorschläge mit konkretem Wortmaterial, was hier benannt ist, wozu es auch jeweils Karten gibt. Ne? Also das ist recht, also ja, tabellarisch sehr schön genau, dargestellt.
Ich finde das so hilfreich. Also man kann eben nicht einfach sagen, ach, ich nehme jetzt das, was da ist, aber es bietet die Möglichkeit, dass ich mit dem Material, wenn ich mich für ein semantisches Feld entscheide, von dem ich vermute oder weiß, dass das Kind es interessiert, Tiere oder Nahrungsmittel oder Fahrzeuge, dass ich da wirklich erstmal am Anfang auch überprüfen kann, welche Begriffe kennt das Kind schon und habe dann auch eine Idee, welche ich aus diesem semantischen Feld nehme, weil es sie noch nicht kennt. Weil irgendwie muss ich ja drauf kommen, welche, mhm, Wörter packe ich denn in Input-Spezifizierung und einfach nur eine zu nehmen, weil die bei Plan drin ist, ist ja nicht der Sinn der Sache.
Nicht wirklich,
das müssen, ne? Ne, genau, es müssen ja schon die Wörter sein, die das Kind auch neu lernen soll. Ne?
Genau. Also idealerweise werden die Wörter, die dann in rezeptiven Übungen mehr oder weniger rezeptiv abgefragt werden, sind die vorher mit Input-Spezifizierungen vorbereitet worden. Na, jetzt ist natürlich so, dass wiederum die rezeptiven Übungen mit Wortmaterial unterfüttert sind, ne, die nicht alle in den Input-Spezifizierungen, die von Plan und im Planmaterial vorhanden sind, mehr oder weniger abgedeckt werden. Das sind Beispiele. Das heißt, das muss man vorher dann selber in eigenen Input-Spezifizierungen das Wortmaterial mehr oder weniger dann nochmal darbieten. Ne? Und wenn das ausreichend häufig passiert ist, dann kann man irgendwie zum rezeptiven Üben übergehen. Genau.
Genau. Und ich finde auch nochmal gut, dass die semantischen Felder verschiedenste Wortarten ja umfassen. Ne? Gerade von Eltern, die sich einen Wortschatzzuwachs wünschen, erlebt man es ja häufig, dass es dann eher um so ein ständiges Benennen von Gegenständen geht, also sehr nomenlastig. Aber Verben und Adjektive sind ja auch total wichtig und ermöglichen ja dann auch eine viel differenzierte Ausdrucksweise. Und dass es eben wirklich Beispiele für Nomen, Verben und Adjektive gibt.
Genau, hier ist noch hier zum Abschließend jetzt zu sagen, hier zum rezeptiven Wortschatz in der, nach der 50-Wort-Grenze, ne, schreiben die auch wieder in so einem grau hinterlegten Kästchen, ne, also wir als Hinweis, durch einen Rollentausch können alle rezeptiven Übungsvarianten im Anschluss als expressive Übungen gestaltet werden. Damit findet ein direkter Übergang in den dritten Übungsbereich statt. Ein aktiver Rollentausch bietet sich nur an, wenn das Kind in der rezeptiven Übung keine größeren Schwierigkeiten mehr hat. Das heißt, wenn das Kind die Aufgaben zu 80% ohne therapeutische Hilfe korrekt gelöst hat. Ne? Das wäre natürlich dann.
Das finde ich mal total gut, dass da auch so eine Angabe ist. Ja. Ne? Wir kennen die 80% von POPT, aber gut, hier auch nochmal zu wissen, es geht echt nicht darum, dass das schon in der Übungssituation zu 100% klappt, sondern wenn es zu 80% klappt, kann man mal auch schon weitergehen.
Genau, also das heißt, es ist eng verquickt, es ist kein Riesenmethodenarsenal, was jetzt hier vorgeschlagen wird, ne, sondern eben Input-Spezifizierung und rezeptive Übungen. Und nach einer kleinen Verschnaufpause und vielen Tabellen, die ich jetzt hier durchscrolle an meinem Tablet zum Thema rezeptive Übungen, genau, geht's weiter mit dem nächsten Übungsbereich. Nächster Übungsbereich ist schon angeklungen.
Übungsbereich 4, genau. Nun, den Übergang hast du schon methodisch vorgestellt. Man könnte doch einfach die rezeptive Übung mal im Rollentausch machen. Und schon ist es das Kind, was etwas sagt.
Ne? Genau, das wäre dann praktisch, das könnte ja fast dann tatsächlich, wenn es ideal läuft, was aber jetzt nicht unbedingt zu erwarten ist, gleich in der Stunde sein, wo es erst mit einer Input-Spezifizierung eingeführt wurde, dann nochmal, ne, ein bisschen vertieft wird und dann fragt man rezeptiv, und das passt dann so, könnte mal passieren, aber eigentlich, wie gestaltet sich das denn dann versetzt? Ne? Hier die Frage an dich.
Genau, und eigentlich ist ja auch eher zu erwarten, dass es vom ersten Kennenlernen der Bedeutung bis zum expressiven Verwenden ein bisschen Zeit auch vergeht, wenn man mal vom Fast Mapping absieht, ne? Was ja wirklich dieses schnelle Abbilden meint, aber ein bisschen Übertragszeit braucht es ja dann doch meistens. Ne?
Genau, also das heißt, wie würde das dann versetzt genau aussehen? Also ich führe praktisch über eine Input-Spezifizierung erstmal Wortmaterial ein. Ne? In der frühen Phase sind das
nicht so viele. Ne?
Ja, genau. In der frühen Phase sind das ja noch viel weniger Wörter. Ne? Vielleicht eins oder zwei in der Woche oder eins vielleicht. Ne? Und sagen wir mal, dann werden es ja mehr. Ne? Also so 5 bis 6 oder sowas in der Richtung. Und die führt man
3, 4, 5, genau.
Ja, die führt man dann erstmal ein. Ja? Mit Input-Spezifizierung. Dann gestaltet man die Stunde irgendwie. Ich meine, ein Kind, was nicht mehr in der frühen Phase ist, sondern nach dem Erwerb der ersten 50 Wörter gibt es ja vielleicht noch andere Therapiebereiche, die auch behandlungswürdig sind. Oder es wäre gut, ja begleitend phonologische Bewusstheit noch zu machen, ne, um einfach auch das Gefühl für die Wortform noch mal zu stärken. Insofern sollte das nicht weiter schwierig sein, da eine Therapiestunde mit verschiedenen Bereichen sinnvoll zu gestalten. Ne? Und dann in der Stunde drauf, wie geht's dann da weiter?
Entweder bleibt man noch mal im Input-Spezifizierungsbereich oder versucht, finde ich immer schon geschickt, mal ob rezeptiv die Wörter schon ein bisschen mehr da sind. Und wenn das so ist, dann könnte man ja schon neue Wörter wieder rein in der Präsentation auf dem Silbertablett anbieten, indem man mit auch wieder Wörtern, die das Kind noch nicht kennt, weil man es herausgefunden hat, welche es kennt oder nicht.
In so einer informellen Diagnostik, in Anführungszeichen. Ja, genau. Ne? Also,
dass man dann die auch wieder schon über eine Input-Spezifizierung anbietet, während man mit denen, die ausreichend präsentiert sind, schon im rezeptiven Bereich arbeitet und die dann vielleicht auch in der nächsten oder übernächsten Stunde schon expressiv auch wirklich festigen will, während dann die, die man angeboten hat, in den rezeptiven Übungsbereich reinrutschen und wieder durch neue ersetzt werden, die nur in Anführungszeichen präsentiert werden.
In den expressiven Bereich reinrutschen, meintest du jetzt? Oder? Mhm. Achso.
Nee, die man präsentiert hat in der Input-Spezifizierung,
werden ja
dann rezeptiv wieder gesichert. Genau, und dann natürlich auch wieder expressiv, wenn, aber das ist ja dann so ein bisschen in sich verschwimmender Verlauf. Ne? Mhm. Man muss, finde ich, einen guten Überblick haben, welche Wörter
sind neu.
Sind neu und müssen häufig präsentiert werden, damit das Kind überhaupt eine Chance hat, Wortform und Bedeutung so gut zu koppeln, dass es sie auch abspeichern
dann
kann.
Dann mit welchen Wörtern kann ich rezeptiv mit der rezeptiven Übung weiterarbeiten? Und welche sind schon so gereift unter Umständen, ne, im Rahmen der häufigen Präsentation und aufgrund der Tatsache, dass die Kinder die rezeptiv verstehen, welche kann man dann irgendwie in eine expressive Übung dann in der expressiven Übung mit dann abfragen und so überprüfen, ob das
Kind auch so festigen und auch das Anwenden üben.
Ja, genau.
Also erstmal natürlich nur so isoliert, dass wirklich nur der Begriff benannt wird, aber dann halt eben auch in ein bisschen komplexeren Anforderungssituationen, zum Beispiel im Satz oder so.
Mhm. Genau, also so sieht das dann aus. Also expressiv, ne, das ist praktisch der Übungsbereich ergibt sich aus der rezeptiven Vorlaufphase. Ne? Man arbeitet, wie du schon gesagt hast, also immer so ein bisschen versetzt. Also man gibt neue Wörter rein, die werden dann irgendwie in der nächsten Stunde gefestigt. Ne? Und wenn sie schon
ordentlich. Ich stelle mir das immer wie so ein Laufband in der Fabrik vor, wo man was draufstellt und dann wird von Station zu Station wird was damit gemacht und natürlich wird immer wieder Neues draufgestellt.
Ich stelle mir das so viel versetzte, untereinander sich befindliche Balken vor, ne? Also irgendwie, ich komme hier so rein, rezeptiv, ne, oder Input-Spezifizierung bietet die an, dann rezeptive Übung, dann rutscht das Ganze irgendwie unter Umständen ins Expressive, weil es beherrscht wird, dann wird wieder Neues nachgeschoben. Ne? Dass es praktisch immer so ein gegenseitiges sich ablösen ist, wobei du auch schon sehr gut gesagt hattest, dass das teilweise verschwimmt so ein bisschen. Ne? Mhm. Man kann nicht sagen, der Balken, jetzt ist es irgendwie so zack auf dem Fließband auf der nächsten Ebene angelangt, ne? Sondern muss man im Blick behalten.
Ne? Auch ja nicht alle Wörter, die ich innerhalb einer Phase oder innerhalb einer Input-Spezifizierung einführe, sind alle gleich schnell rezeptiv dann auch sicher. Mhm. Manche Begriffe sind einfach viel schwieriger und brauchen mehr Input-Angebot oder bleiben länger auch in so einer rezeptiven, in diesem rezeptiven Übungsbereich, bevor sie dann überhaupt mal expressiv ausprobiert werden können, obwohl Parallelwörter, die man zeitgleich im Input angeboten hat, schon längst expressiv verwendet werden. Mhm. Ne? Also auch das erlebt man ja häufig.
Genau, oder auch einfach zufällig. Ne? Also das heißt, wichtig ist, dass man eine Vorstellung hat, wie es eigentlich funktioniert, ne? Dass es ein versetzter Prozess ist, dass der aber nicht irgendwie sagen wir, computermäßig abläuft, ne?
Nee.
Oder so ganz regelhaft jetzt die Stunde das und dann nochmal rezeptiv und dann ist es im Expressiven oder so, sondern man muss wirklich aufmerksam sein. Was hier ja wirklich hilft, wie wir das bei uns hier in der Ausbildung machen, das sind die Verlaufsprotokolle, wo man ja immer
Ja.
gut mitdokumentieren kann, welches Wort sich auf welcher Ebene befindet und wie man dann damit
Ja.
weiterverfahren soll, methodisch, ne? Ob das dann schon reif ist, um ins Expressive zu kommen, ob es ohnehin
Ja,
einfach
genau.
schon im Expressiven nach
Ja.
der Input-Spezifizierung angekommen ist
Genau,
und dann
gibt's auch.
abgehakt wird, ne? Das sehen wir dann, also das erfordert Flexibilität, eine gute Dokumentation. Ja, das würde ich sagen, ist ein Qualitätsmerkmal von Therapie an der Stelle. Genau. Und
Ja.
wichtig noch zu sagen, was wird denn behandelt? Welche Wörter nach der ersten, nach den ersten, also nach dem Erwerb der ersten 50 Wörter? Also beispielsweise das Kind, ne, ist schon so angekommen, hat schon deutlich mehr als 50 Wörter, aber trotzdem Wortschatzlücken. Einstieg 2 macht Sinn. Ne? Welche Wörter bearbeite ich?
Ja.
Einmal die, die ich über eine informelle Diagnostik immer so rausfinde, oder eben vor allen Dingen auch die Wortarten, die betroffen sind. Ne?
Genau. Und ich finde nochmal, wenn wir uns das Vorgehen angucken und auch die rezeptiven, expressiven Übungen uns vorstellen, Wort-Bild-Zuordnungen und zum Beispiel oder dann auch expressiv innerhalb vielleicht von ein bisschen Spiel verpackt, wo es, was halt auch inhaltlich gut dazu passt, warum man hier jetzt Tiere benennt im Zoo oder Nahrungsmittel innerhalb vom Einkaufsspiel oder was, dass man die Möglichkeit nutzt, Modellierungstechniken anzuwenden, um Feedback zu geben, um die Begriffe aber auch nochmal aufzugreifen durch einen metasprachlichen Kommentar oder durch Expansion noch mehr Informationen dazu zu geben. Also da finde ich, werden die oft so stiefkindmäßig behandelt, die Modellierungstechniken. Und viel wird ja auch intuitiv einfach verwendet. Und dann glaube ich, ist geschickt, wenn man weiß, was mache ich denn da eigentlich? Weil wenn ich das mir bewusst mache, kann ich es ja das nächste Mal wieder absichtlich einsetzen.
Genau, insgesamt wichtig irgendwie für das Vorgehen ist auch, dass man sich eben, dass man nicht willkürlich irgendwelche Wörter nimmt, sondern sich schon bestimmten Wortfeldern zuwendet, ne?
Ja,
Also sagen wir mal so
genau.
bestimmten, die man dann später auch, wenn man sich dann in Einstieg 3 befinden würde, der in Kapitel 5 beschrieben ist, um mich hier nochmal auf die Schippe zu nehmen, mit der Kapitelverwechslung. Genau, also dass man da halt wirklich dann schaut, was ist alltagsrelevant und dass die Wörter irgendwie, ne, also schon in einer gewissen Relation
Innerhalb
zu,
eines semantischen Feldes dann
genau,
auch
in
sind,
einer
ne?
Relation zueinander
Ja.
stehen, genau, ne? Okay, also.
Lässt sich ja auch, finde ich, dann in der Umsetzung viel einfacher machen, wenn ich Begriffe habe, die innerhalb eines semantischen Feldes sind, als wenn ich irgendwie ein Tier und ein Nahrungsmittel und noch was und eine Kleidung und ein Möbelstück habe, nur weil ich weiß, das kennt das Kind nicht. Was mache ich denn dann damit? Also das ist ja dann reines Vokabeln lernen. Und so funktioniert Spracherwerb ja nicht.
Nee.
Sondern wir wollen ja die Verknüpfungen, die Assoziationen, Verbindungen im Gehirn auch herstellen, dass die gut gespeichert, gut abgerufen werden können. Und da ist ja dieser semantische Bezug einfach auch da schon wichtig.
Bevor wir unser Fazit ziehen für die heutige Folge zum Einstieg 2, noch mal eine kurze Unterbrechung. Wow. Gut. Ja, Fazit. Sag mal was.
Also Einstieg 2, so ein sehr großer Behandlungsbereich und bei vielen Kindern, die im semantisch-lexikalischen Bereich Probleme haben, geht es eben genau darum, Wortschatzlücken zu füllen. Und da finde ich es gut, wenn man verschiedene Methoden zur Verfügung hat, die geschickt anwenden kann. Und man aber trotzdem ganz individuell gucken muss, welche Wörter, Begriffe, aber auch Wortarten braucht denn jedes Kind dann?
Genau, und klar, ne, man stellt sich so die Fragen, die wir, die jetzt hier im Verlauf ne, unserer unseres Dialogs auch aufgetreten sind, ne? Wie mache ich das und überhaupt, womit fange ich an? Also da haben wir ja einiges zu gesagt, ne? Also immer diese informelle Diagnostik, damit man nicht Eulen nach Athen trägt, weil es die Kind, die war da eh kann, dann eben auch keine Angst davor haben, ne? Oder beziehungsweise gut die Kontrolle behalten, ne? Indem man immer dokumentiert, wie die Wörter beherrscht werden oder auf welcher Ebene.
Ne? Genau, unter Umständen selber Input-Spezifizierungen schreiben und wissen, dass ich mit denen das viel besser kontrollieren kann, wie groß die Input-Stärke ist.
Mhm. Genau. War es das für heute?
Ich glaube schon.
Na dann.
Ach, Fragen kommen ja dann immer erst im Tun noch viel deutlicher.
Ja,
ne?
Ja, klar, vielleicht. Da können wir ja nochmal ein Sequel machen. Also gut, dann auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal beim Speech and Language Podcast 2.0 in der Regel mit Anja Herbach und
Caroline Selzer. Tschüss.
Tschüss.